So, wir sind auch die Abenteurer. Also ihr dürft hier bleiben. Wir erleben auch viel Abenteuer. Herr Jesus, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass du hier bist und dass du uns dein Wort gibst und dass du es bestätigst durch das, was darauf folgt, an Zeichen und Wundern. Amen. Also im Prinzip wäre jetzt meine Botschaft: Macht einfach weiter so. Ihr habt eure Bibelstellen, ihr habt euer Thema, ihr habt alles selber erarbeitet und ausgesprochen. Ich kann es einfach mal nur so bestätigen. Also einen schönen Sonntag. Aber ganz im Ernst, also mich hat's alles bis jetzt extrem berührt. Und ich bitte euch um euer Selbstwillen, die Bibelstellen, die jetzt da vorher gesagt wurden, schreibt sie auf. Merkt euch das, was ihr gesagt habt. Wir haben im Habakuk im Habakuk 2 ist es. Vers 2. Und der Herr erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit, und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Und ich denke, die Bibelstellen, die Liedtexte, die wir heute gesungen haben, es war eine Predigt. Es war im Prinzip das für den Jahresanfang. Und ich habe im Prinzip das Gleiche, nur mit anderen Bibelstellen. Schreibt es auf und zu gegebener Zeit erinnert euch wieder dran. Reiht die ganzen Bibelstellen, Jakobus 1 und was alles war. Markus war irgendwie, schreibt es untereinander, womöglich könnte das ein oder euer Gebet für die Gemeinde sein, für das, was dieses Jahr alles passieren darf, soll und unter Umständen auch muss. Auch die Lieder, die wir gesungen haben, es geht alles Richtung Glauben. Es geht alles Richtung Hoffnung haben. Und das ist ein wichtiges Thema. Ihr habt letzte Woche die Jahreslosung mit Wolfgang, oder seid ihr mit ihm durchgegangen irgendwo, da geht es auch um Glauben. Und ich vermute, also ohne dass es jetzt ein Wort des Herrn ist, aber ich vermute, dieses Jahr benötigt ihr viel Glauben oder generell Glauben. Und zwar nicht nur den Glauben, ich glaube, ja, ich glaube an Gott, ja, ich glaube das, sondern hilf auch meinem Unglauben, dass es eben tiefer geht an die Wunder, die wir benötigen, wenn jemand Blutkrebs hat. Das geht über das normale, ja, ich glaube, drüber hinaus. Da bedarf es mehr, dass wir da Gott bestürmen können und ihn ja dazu bewegen, dass er seinen Arm bewegt, weil definitiv möglich ist alles dem, der da glaubt. Und mein Thema, das ich aufs Herz bekommen habe, das heißt, mach Jesus zu deinem starken Arm beziehungsweise zu deinem einzigen. Und mir geht es darum, dass wir unsere Bündnisse, die wir eingehen im Leben, dass wir dem im Prinzip nur oder letztendlich nur ein Bündnis eingehen, eben mit Gott, mit Jesus und daraus alles andere folgen lassen. Wir lesen in der 2. Chronik 16, Vers 7. Ich habe einige Bibelstellen, vermutlich sind auch ein paar Bibelstellen vielleicht für den einen oder anderen persönlich. In 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 7 bis 9 heißt es: Zu jener Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschite und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge, doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen um fest zu denen zu halten, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, dass er eben den Bund mit dem anderen gemacht hat. Und ein paar Kapitel weiter im 2. Chronik 20 lesen wir von Josaphat. Da verband sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasja, dem König von Israel. Dieser handelte gottlos. Und er verband sich mit ihm, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren. Und sie bauten Schiffe zu Ezion-Geber. Und Elisa, der Sohn des Dodawa von Marisha, weissagte gegen Josaphat und sprach: Weil du dich mit Ahasja verbunden hast, wird der Herr dein Werk zerstören. Und die Schiffe wurden zertrümmert und konnten nicht nach Tarsis fahren. Also das ist so viel zum Bund, den wir, also das sind wir jetzt nur zwei, das ist jetzt das, wenn wir einen Bund machen mit jemandem anstelle von Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, heißt es in seinem Wort, und ihm behagt es nicht, wenn wir die Bündnisse außerhalb suchen. Anstelle von, ist besser gesagt. Für uns ist es, denke ich, ganz wichtig, dass wir uns auf den einen verlassen, der ewig ist. Dass wir uns letztendlich auch auf den Sieger einlassen. Und im Psalm 5, Vers 12 und 13, da habe ich jetzt zwei verschiedene Übersetzungen, da heißt es: Lass sich freuen, alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Eine andere Übersetzung sagt: Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Du beschirmst sie, darum jauchzen in dir, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den Gerechten, Herr, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld. Und im Psalm 118 heißt es: Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Wir sind in Bund eingegangen. Er hat uns errettet, wie ihr vorher ja auch schon bemerkt habt. Er hat uns errettet vom ewigen Verderben. Er hat uns errettet hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und warum sollten wir diesen Bund und diese Gemeinschaft verlassen und uns mit anderen verbünden? Es ist so, dass unsere Hilfe, haben wir im anderen Psalm oder im anderen Vers, unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Es ist so wichtig, dass wir das mehr und mehr erkennen, dass es nur einen gibt. Nicht eine und einer, sondern nur einen, und das ist Jesus. Mit dem machen wir den Bund. Und er sagt uns dann, welche Co-Mitarbeiter wir an unserer Seite haben. Sei es in der Familie, also als Mann und Frau, sei es in der Gemeinde irgendwo, aber der Chef im Ring, das sollte nur Gott sein, Jesus. Da darf es keinen anderen geben neben ihm. Nicht Jesus und, sondern nur er allein. Von ihm kommt Hilfe und Rettung. Vertraut nicht auf Edel im Psalm 146, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Psalm 70: Jauchzen und deiner sich freuen sollen alle, die dich suchen, stets sollen sagen: Groß ist Gott, die dein Heil lieben. Ich aber bin elend und arm, Gott eile zu mir, mein Helfer und Retter bist du, Gott, zögere nicht. Wir haben unsere Hilfe, die vom Herrn kommt und die kommt. Was da zusammengepaart ist in diese Hoffnung, das ist dann halt leider Geduld und Glauben. Also Geduld haben wir alle Not, aber wenn wir fest auf dem Fundament stehen, auf dem Wort Gottes, auf dem, was Gott uns sagt, an jeden Einzelnen persönlich oder uns aber als Gemeinde. Wenn wir da drauf stehen, den Glauben mehren, indem wir Gemeinschaft haben. Das ist jetzt nicht, diese Predigt heute mag vielleicht ein Feuer entfachen, aber es ist jetzt nicht die allumfassende Glaubensbotschaft, dass hinterher könnt ihr noch über die Iller drüber gehen und alles Mögliche. Also deswegen können wir noch nicht auf dem Wasser gehen und Wasser in Wein verwandeln oder so irgendwo, sondern das ist durch unser tägliches Zusammensein mit ihm, mit seinem Wort. Da werden wir Vertrauen fassen, da lernen wir ihn kennen, da wissen wir, wie er ist, da kommt aus der Beziehung raus, kommt dieses innigste, tiefe Vertrauen, was heißt, hilf meinem Unglauben, dass dieser Unglaube kleiner und kleiner und kleiner wird und wirklich wir in dem Glauben vorangehen, den nicht wir von uns erwarten, den nicht der Pastor von euch erwartet, sondern den Jesus von euch erwartet. Wir sollen uns heiligen, wir sollen Jesus ähnlicher werden, wir sollen ihm nachjagen, wir sollen in den Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat. Und das machen wir nur mit ihm allein, ohne Wenn und Aber. Und der Matthäus sagt uns dann ganz klipp und klar, niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6, Vers 24, entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Also wir können, es gibt nur schwarz oder weiß in meinen Augen und in Augen von Matthäus. Entweder oder, es gibt schwarz oder weiß. Die ganze Kompromisse und das Ganze, es taugt nicht. Es mag vielleicht in welchen den Schein haben, dass es funktioniert, geht aber nicht. Irgendwann fallen wir auf die Schnauze. Egal wie fromm wir tun, egal wie heilig der Schein ist, wenn es nicht echt ist, wenn es nicht von Herzen kommt, fallen wir auf die Schnauze. Und das möchte Gott verhindern. Wir haben einen himmlischen Vater. Ein Vater möchte nicht, dass seine Kinder irgendwas zustößt. Manche Kinder akzeptieren sowas und manche Kinder nicht. Die wollen das selber ausprobieren. Ist die Herdplatte wirklich heiß? Gut, heutzutage macht es nicht mehr groß was aus, da gibt es schon die neuen Herd, wo man dann Hand drauf legt, dann ist es nicht so schlimm, aber mit der Steckdose haben wir immer noch das Problem. Also macht es da Aua oder nicht? Wie gesagt, viele Kinder, die meisten zum Glück glauben es, aber im Prinzip, man muss es den Eltern eben glauben, dass es nicht gut ist. Und so möchte unser Vater auch, dass manche Dinge, wo er sagt, ist nicht gut, lass es bleiben, dass wir das einfach glauben. Wir müssen nicht alles herausfinden, ob es wirklich so ist. Wenn Gott uns vor etwas warnt, wenn uns Gott sagt, lass da die Finger davon, lass dir nicht auf das ein, mach das nicht, dann muss es genügen. Im Jeremia heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt oder er wird nichts Gutes erfahren. Und in dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Was wichtig ist in dem Fall, dass da steht, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Natürlich haben wir Ratgeber an unserer Seite. Natürlich sind jetzt nicht unser Nächster oder unser, und das, was um uns herum ist, ist alles teuflisch oder so irgendwo. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Es geht nur darum, vom Herrn zu weichen und einen Deal einzugehen mit Menschen, wo wir wissen, oder ahnen, dass sie unter Umständen nichts Gutes im Schilde führen, sondern wenn es nur darum geht, irgendwelche Geschäfte oder Sonstiges zu machen. Einfach aufpassen, Gott fragen, Jesus fragen, gehen wir den Bund ein, das ist ähnlich wie mit einer Ehe. Also wir machen ja auch einen Bund mit einem Menschen und fragen Gott vorher, ich hoffe, dass das bei euch genauso alle ist, ja. Also wir heiraten nicht einfach wild drauf los, sondern wir machen so einen Eheführerschein ein bisschen. Ob das dann auch genehmigt wird oder nicht, ob das funktioniert oder nicht, Und dann, wie gesagt, wenn man sich dann kennenlernt und entsprechend viele Fragen beantworten darf, soll oder muss, dann mit der Zeit merkt man ja dann, okay, Gott hat sein Okay, ich habe mein Okay, der andere hat sein Okay, Pastor hat sein Okay, dann können wir das wagen. Und genauso ist es eben hier auch. Also wir können schon fragen und so, aber wie gesagt, die erste Instanz ist Gott. Die erste Instanz sollte Jesus sein. Das ist extrem wichtig. Um ihn dreht sich alles. Es geht um ihn. Es geht nicht darum, dass wir entsprechend gut rüberkommen, sozusagen unsere Überfahrt machen, sondern wichtig ist, dass wir richtig ankommen. Dass wir ankommen vor allen Dingen. So wie Gott gesagt hat, also er hat uns nicht versprochen, dass wir eine ruhige Überfahrt haben, sondern eine sichere Ankunft. Und um das geht's. Deswegen ist es wichtig, hier auf der Erde entsprechend so zu wandeln, dass wir wie heißt das so schön, ein Wohlgeruch, ein Duft für Gott sind. Dass wir eben nicht miefen und so irgendwie, sondern dass wir ein Aroma, ein Wohlgeruch, dass wir was Schönes für Jesus sind. Deswegen wenden wir uns an ihn, deswegen gehen wir mit ihm, weil ohne ihn können wir so oder so nicht. Wir brauchen seine Kraft. Wie gesagt, im Psalm 1 steht Ähnliches, wie was ich jetzt gerade im Jeremia vorgelesen habe. Und ja, es ist. Ich lese nur jetzt mal nur Psalm 1, Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Irgendwann gibt es ein Ende. Und der Opa hat es erreicht, wenn auch knapp, aber er hat es erreicht. Halleluja und Hammer. Wichtig ist der Weg, dass wir jetzt schon den Weg, wo wir ja schon mehr wissen, oder unsere Kinder, in meinem Fall sogar schon unsere Enkel, dass die einfach den Weg gehen mit Jesus. Dass sie auch da von uns, den, was sind wir alles, Geschwistern, Eltern, Großeltern, Gemeinde, Omas, Opas, dass wir helfen, unsere nächsten Generationen den Weg vorzuzeigen. Dass wir eben vorangehen, nicht nur als drohende Mahner, sondern eben mit dem guten Beispiel. Dass wir die Gemeinschaft pflegen, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus haben, weil das wollen wir ja für unsere Kinder auch. Und so, und jetzt kommen wir mal langsam in die Zielgerade der Glaubensbotschaft, die ich so mitgebracht habe. Und so kommt es dann auch, dass wir den Glauben dann entsprechend vermitteln. Und hier in der Zeit, wir haben jetzt 2020, es ist eine spannende Zeit, so oder so. Also unsere Kinder werden einiges erleben, beziehungsweise unsere nächste Generation, schon die Enkelgeneration, die jetzt die 2000, ab 2000 geboren ist, sind auch schon 20, also die ab 2015 Geborenen, wenn die jetzt dann irgendwann einmal nächstes Jahr oder so in die Schule kommen, da kommt einiges auf sie zu. Das, was bei mir zu meiner Zeit damals im anderen Jahrtausend gültig war, was da gezählt hat, was da Norm war, das zählt jetzt heutzutage alles nicht mehr. Es wird alles in Frage gestellt. Dinge, die normal waren, die sind jetzt unnormal. Dinge, die damals komplett verpönt unnormal waren, das ist jetzt das Normalste der Welt. Also es ist, unsere Kinder wachsen auf, unsere Enkel, ich muss mich dran gewöhnen, unsere Enkel wachsen auf mit Dingen, wo wir nicht verstehen, weil wir es eigentlich komplett, also wir haben es so gelernt und die lernen das jetzt so. Das wird spannend. Und da bedarf es einer Komponente, die feststeht. Und diese eine Komponente ist das Wort Gottes, der Glaube. Im Prinzip ganz einfach, praktisch extrem schwer. Weil diese Komponente, das Wort Gottes, möchte ich jetzt mal behaupten, war eher so, wie wir es damals im letzten Jahrtausend gelernt haben, hingegen jetzt das heutzutage nicht mehr so sehr aktuell ist. Also es gibt einiges in der Bibel drin, die waren mal Standard in Deutschland, die sind jetzt nimmer Standard. Und da ist es extrem wichtig, nachdem sich Wort Gottes nicht verändert hat, die Gesellschaft sich am Verändern ist, dass wir da, wir, die wir in Erziehungsgewalt sind, dass wir da unter Umständen auch unseren Kindern extrem beistehen müssen, weil sie was anders von der Welt erfahren. Und da können wir nicht letztendlich Fähnchen, Fieselschweif irgendwo immer uns so schön im Wind hin und her bewegen, sondern da bedarf es, dass Opa und die Eltern eine feste Meinung haben, so wie es im Wort Gottes steht, und dass sie zu ihren Kindern halten, ihnen Zuspruch geben, Stütze sind und vor allen Dingen entsprechend dann, wenn der Wind auch dann dagegen weht, dass man dann unter Umständen auch Nachteile hat. Und die werden kommen, wenn die Kinder entsprechend ausgelacht werden, weil sie da oder da oder da nicht mitmachen. Auf der einen Seite werden sie wahrscheinlich ausgelacht, das ging ja uns schon zum Teil so, wenn du irgendwo eine Meinung hast und du stehst fest irgendwie, dann hat man dich ja doch auch schon angemobbt oder so irgendwie. Bei uns gab es damals noch kein Mobbing, das ist auch neu, aber es gab es dann schon irgendwie. Aber man hat's gehän früher war es gehänselt oder wie soll man sagen. Und da hat man manchmal Nachteile. Und die Kinder haben auch Nachteile. Deswegen, wir müssen im Glauben, und ich sage jetzt nicht, und ich sag das jetzt nicht optional, es wäre schön, wenn, nee, wir müssen im Glauben stehen. Wir müssen zu Jesus hin. Ich möchte jetzt auch keinen künstlichen Druck aufbauen. Der Druck ist da, den gibt die Welt. Und wenn wir nicht reagieren, dann werden wir reagiert. Dann sind wir irgendwo in diesem Weltenlauf und werden hin und her geschleudert. Also wir müssen aktiv an Jesus dranbleiben und es weitergeben. Da beißt keine Maus keinen Faden ab. Das Wort Gottes ist das Einzigste, was sich jetzt in den letzten 2000 Jahren nicht verändert hat. Vieles hat sich verändert. Ich habe gestern was Schönes noch gesehen, so ein bisschen Comedy mit Dieter Nuhr, und da hat er so erzählt, irgendwie haben wir mit einem gesprochen, und der war 30 Jahre alt, irgendwie, also er hat 30-jähriges Bühnenjubiläum, und irgendwie hat er ihn gefragt, ja, was hast denn du so in deiner Kindheit alles für PC-Spiele gespielt? Ich sag, Dieter Nuhr ist ein paar Jahre jünger wie ich. Also, er ist auch letztes Jahrtausend Teenie und Kind gewesen. Und dann hat er, also comedienhaft, hat er ein paar Sachen so gesagt irgendwie. Und dann irgendwie, nichts, das gab es noch nicht. Ja, wie? Das gab es noch nicht. Keine Video, keine Computerspiele, nichts? Nö, es gab noch nicht mal Computer. Wie? Also, das sind jetzt nur drei, also 30 Jahre. Vor 30 Jahren gab es noch keinen Computer. 1990, wenn einer einen Computer hatte, dann war das irgendwo irgendeine Regierung und es war dann ein Gebäudetrakt wie hier, das war dann ein Computer. Wie auch immer. Das waren andere Zeiten, da hat man richtig mit dem Sackkarre hat man die Bits und Bytes hin und her gefahren irgendwie. Wenn überhaupt. Also, wie gesagt, also zu meiner Jugendzeit gab es einfach keinen Computer. Da war die erste Neuerung ein Taschenrechner. Und die Zeit vor mir, so von meinen Eltern irgendwo, da gab es noch Rechenmaschinen. Da hat man hin und her geschoben, so Holzdingerler irgendwie. Das haben wir nicht einmal mehr ich gelernt. Oder das waren Maschinen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute haben wir die tollsten Computer auf dem Handy drauf. Handy gab es vor 40 Jahren, 30 Jahren auch noch nicht. Da gab es irgendwann mal in Anfang der Mitte der 90er Jahre so tragbare Telefonzellen. Die haben dann nur so Wahnsinns, so halbe Totschläger. Die hat man fast einen Waffenschein braucht mit denen. Das, wie gesagt, und wir leben in einer Zeit, wo so viel Neues für uns ist, aber noch mehr eben auch, oder unsere Kinder kennen ja manches gar nicht. Wie sollen sie das alles lernen? Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir vorangehen, dass wir Glauben vermitteln, dass wir hingehen und Dinge unseren Kindern beibringen, die biblisch sind, auch wenn sie die Welt nicht versteht, auch wenn alles verrückt und wild ist irgendwo. Die Komponente, diesen Halt, den kann nur Jesus geben. Und wir sind sein Bodenpersonal hier auf der Erde und wir sind diejenigen, die das vermitteln müssen. Weil wir gehen in eine Richtung, niemand weiß es, ich kann euch nicht sagen, was in 2 Jahren sein wird, niemand weiß es. Es ist alles so sicher, unsicher oder unsicher, sicher oder wie auch immer, man weiß es nicht. Eine Komponente wissen wir, Himmel und Erde werden vergehen, Jesu Worte werden ewig bestehen. Wir haben Komponenten, auf die wir unser Leben aufbauen können. Wir haben Komponenten, wo wir wissen, wo es lang geht. Nicht unbedingt immer im Detail genau wie, aber wir wissen, wo es lang geht. Und diesen Glauben, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das einfach uns aneignen, dass wir da mehr und mehr mit Jesus in Kontakt kommen, dass wir mehr und mehr mit Jesus in Beziehung sind, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Dass für uns wirklich selbstverständlich ist, ich habe jetzt nur ein paar Gleichnisse eigentlich vorbereitet, aber ich mal nur eins. Wir haben das Beispiel von der blutflüssigen Frau, die von sich aus einfach bei sich sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann. Also das muss ein extremer Glaube, ein extremes Urvertrauen in Jesus dann gewesen sein, dass die sowas vollbringen konnte, weil Jesus hat es nicht gemacht. Er wurde nur berührt und hat gemerkt, dass das, was von ihm wegfließt. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir für unsere Kranken beten, wenn wir jetzt für solche Fälle beten, dass wir nur das Gewand von Jesus berühren, dass wir nur so einen mini, klitzekleinen Glauben in Senfkorn haben und dann geht der Berg und wirft sich ins Meer. Mehr will Jesus gar nicht. Und wie kommen wir dahin? Nicht einfach durch Videogames und was weiß ich alles und 10 Stunden am Tag mit Likes uns beschäftigen und was weiß ich. Das holen wir nur raus, wenn wir mit Jesus auf Du und Du sind. Wenn wir mehr an ihn ran, näher an ihn ran. Wie das dann aussieht im Einzelnen, das ist mir da überlassen. Ist durch Lobpreis, ist durchs Gebet, ist durch Fasten und Gebet. Es ist so wichtig, dass wir ihn so kennenlernen, wie er ist, dass er es gut mit uns meint, dass wir den Zipfel von seinem Gewand berühren. Er muss noch nicht einmal ein Wort reden. Oder wie das die andere gesagt hat, die auch um Heilung gebeten hat fürs Kind irgendwo, wo Jesus sagt, ja, normal schwätze mit dir gar nicht. Aber auch die Hunde bekommen die Brosamen. Mein Sohn, glaube, wenn ich das in Israel gefunden hätte, Hammer. Wenn es nur die Brosamen sind, wo wir von Jesus haben und es passieren Wunder, wie viel mehr, wenn wir an ihm dran sind. Und jeder von uns kann Wunder erleben. Das Leben mit Jesus ist im Prinzip ein Wunder. Und wir brauchen es auch. Wir leben in Zeiten, wo wir manchmal Bewahrung benötigen, wo wir alles Mögliche, und ich zähle vieles als Wunder, weil es nicht normal ist. Normal wäre das und das und das und das, aber ein kleiner Einschwung oder ein kleiner Einschnitt und Jesus hat mich vor dem und dem bewahrt. Oder hat mir das und das einen kleinen Umweg machen lassen. Für mich ist es ein Wunder. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir... Und wir können das beeinflussen, wir können nicht die Wunder produzieren, das können wir vergessen. Das macht nur Jesus. Wir sind nicht die Wundergurus, das, no way. Also das hoffe ich, dass ich es niemand hier vermittelt habe. Der Einzige, der Wunder wirken kann, ist Jesus. Aber er benutzt tatsächlich Gottes Bodenpersonal, das sind wir. Wenn wir rausgehen, die Hände auflegen, beten oder in Fürbitte sind oder einfach nur da sind und das Licht leuchten lassen, oder einfach nur ein positives oder nee, ein biblisches Wort geben. Das muss nicht immer, gut, man darf auch positive Worte natürlich sagen, aber wie gesagt, am besten sind immer biblische Weisheiten, Wahrheiten, weil da kann niemand widerstehen, selbst wenn er will. Wenn es in der Bibel steht, ist schon mal Stempel drauf, biblisch, bumm, fertig. Und ich lese euch jetzt noch eine kleine Geschichte vor. Da geht es um die Heilung von dem Synagogenvorsteher, von der Tochter. Also die Tochter ist gestorben, was bemüht den Lehrer noch irgendwie? Und dann kommen sie in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Ganz normale Reaktion, wie heute auch. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes, die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Also er hat alle Lärmenden, Heulenden und ich möchte jetzt mal sagen, alle die, die keinen Glauben hatten, rausgeschmissen, rausgetrieben aus dem Haus. Vater war da, dann war die Mutter da, die haben zumindest eine Hoffnung und wollten ja, dass das Kind lebt. Und seine Jünger, entweder die haben Glauben gehabt, aber zumindest waren sie mal nicht dagegen. Aber alles, was dagegen war, hat er mal rausgeschmissen. Und dann griff er die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita cum, das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zugleich stand das Mädchen auf, ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten zugleich mit großem Erstaunen und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle und es sagte, man solle ihr zu essen geben. Also ganz einfach im Prinzip für Jesus. Komm alle hier, der Krach macht, raus, weg. Und jetzt sind nur meine engsten Jünger da und die Eltern. Und jetzt beten wir. Wobei er hat ja nicht mal groß betet, sondern hat gesagt, Talita, komm. Und das Mädchen steht auf. Ich habe das jetzt so ein Stück weit übersetzt, dass der Unglaube und dieser Lärm des Unglaubens, den hat man rausgetrieben. Da hat Jesus gesagt, komm, schleich die, geht mal. Und nur die, die es ernst meinten, sind zurück im Zimmer geblieben. Und da denke ich, dass wir das auch machen sollten. Einfach den Lärm, den Unglauben raus. Der muss raus von uns. Jetzt machen wir jetzt aber nicht gegenseitig eine Seance irgendwo, wo wir unsere gegenseitigen Unglauben, Dämonen austreiben oder so irgendwie, sondern das, was rausgeht, Unglaube, das wird vorher ersetzt durch Glaube. Und damit kein Vakuum entsteht, muss immer mehr Glaube rein und es schiebt langsam aber sicher den Unglauben raus. Und irgendwann einmal haben wir ganz viel Glauben. Und es reicht eigentlich ein Senfkorn-Glaube, um zum Berg zu sagen, heb dich empor ins Meer. Wie gesagt, es ist nicht viel. Es sind nur ein paar Jahre, Monate, Jahrzehnte. Ich weiß nicht, wie viel wir Gemeinschaft mit Jesus haben dürfen. Aber der Unglaube sollte aus unserem Leben raus, weil wir benötigen den Glauben. Generell dieses Jahr, aber auch für die Zukunft. Für uns, für unsere Umgebung, für Kinder, Eltern, den Glauben brauchen wir. Im Hebräer 11,6 heißt es ausdrücklich und eindeutig, habe ich mir aufgeschrieben, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir müssen glauben. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wunder geschehen nicht, naja, entweder oder, beten wir, ja, vielleicht wird schon, ja, wenn auch nicht, dann halt nicht. Das ist kein Glaube. Jesus hat uns eine Zusage gemacht. Halten wir doch daran fest. Es ist wichtig, dass wir einen Glauben haben an Jesus, an das, was er gesagt hat. Was hat er gesagt? Da dürft ihr dann eure Bibel dazu hernehmen. Wie gesagt, bei mir sieht es ein bisschen ramponiert aus. Das ist meine zweite oder dritte. Also wenn ihr eine Bibel habt, ich liebe es immer noch zu blättern. Und zu unterstreichen, ich weiß nicht, ob das dann mit dem Handy auch so praktisch ist, wenn man unterstreicht. Irgendwann mal sieht man gar nichts mehr. Also wie gesagt, in Buchform gibt es eine Bibel. Es gibt auch Neue Testamente, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen Gemeinschaft haben mit ihm. Sei es, dass wir auch hinsitzen und beten oder einfach ja, mit ihm reden. So wie es der David lässt die Psalme, wie der David mit Gott geredet hat. Das ist auch Gemeinschaft. Und so wächst dann auch unser Glaube. Im Hebräer 11, 1 bis 6 heißt zum Beispiel, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit, eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem, das heißt aus Dingen, die mit den Sinnen wahrgenommen werden können, geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und dann eben im Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und im Hebräer 12, 1 bis 4, das lesen wir aber nicht, Hausaufgabe, das ist der Weg des Glaubens seit Jesus. Da werden ein paar Dinge auch beschrieben. Und Jesus ist ja auch, Jesus war manchmal auch sauer. Das mal nur so am Rande. Also es war nicht immer alles Friede, Freude und so weiter, sondern manchmal war er auch sauer. In Matthäus 17 zum Beispiel gibt es so eine Stelle, wo Jesus sagt, Jesus aber antwortete und sprach, Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich hier bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Das ist da, wo der Dämon drin war und wo sie dann diskutiert haben, warum, weshalb. Also irgendwann einmal hat Jesus, vorher hat Jesus die Jünger ausgesandt, dass sie sollen Dämonen austreiben und alles Mögliche machen. Und dann haben sie hinterher die Diskussion mit dem, wie treibt man jetzt einen Dämon aus, wie auch immer. Und der Kerl, der war immer nur besessen und niemand hat sich um ihn gekümmert. Und die haben diskutiert, wie man es jetzt macht. Anstatt dass so einer hingeht im Glauben und sagt, hey, in Jesu Namen. Also wie gesagt, die diskutieren, machen und machen und machen. Und dann kommt der Vater von dem Jungen kommt dann zu Jesus und bittet ihn um Hilfe. Und dann wird Jesus etwas ungehalten. Bis wann soll ich euch ertragen? Es ist jetzt nicht so die feine englische Art. Aber Jesus hat es auf den Punkt gebracht. Und hinterher, als sie dann allein sind, so im Vier-Augen-Gespräch, er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens oder Unglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein. Gut, die Jünger, die haben eine Lehre gemacht. 3 Jahre Lehrze, ohne Lehrzeitverkürzung, die waren 3 Jahre in der Lehre bei Jesus. Und die haben immer noch einen Unglauben gehabt. Es war immer noch nicht für sie so richtig. Ja, so ganz klar. Umso mehr wir, dass wir am Wort dran sind, an Jesus dran sind. Und dann dürft ihr Römer 8, Vers 28 bis 39 lesen. Das sind ganz bekannte Bibelstellen, die ihr eigentlich wahrscheinlich sogar auch kennt. Aber genießt sie mal, zieht sie euch richtig rein, wie wir einen guten Wein trinkt oder was weiß ich irgendwo oder so Gläsli irgendwo. Einfach mal so die Bibelstelle so richtig auf der Zunge zergehen zu lassen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann geht es weiter eben und endet mit Vers 38, 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das, was da dazwischen ist, das muss auf der Zunge zergehen, das müssen wir verinnerlichen. Das ist das, wo wir letztendlich davon abhängig sind, durchs Leben zu gehen. Also es ist jetzt nicht nur einfach, dass wir was zum Genießen haben, sondern das ist die Ausrüstung für unseren Lebenswandel hier auf der Erde. Also es ist eine Notwendigkeit. Und dann, wenn wir dann nämlich so an der Liebe dran sind, wenn wir so im Glauben sind, dann fällt uns auch Sprüche 3, 5 bis 8 relativ einfach. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Das heißt nicht, wir sollen nicht lernen und wir sollen doof bleiben, sondern einfach auf den Herrn mehr vertrauen wie auf unseren Verstand. Es sind jetzt nur mal auch viele Schulkinder da, vielleicht ein paar Studenten, also trotzdem lernen. Es ist kein Freibrief für Nichtlernen. Nur es geht eine Stufe weiter. Unser Verbündeter, ist es unser Kopf, unsere Logik, unser Verstand oder ist es Gott mit seinem Wort? Ist es er? Vertrauen wir mit ganzem Herzen. Im 2. Mose 6, Vers 6 bis 8 stehen auch noch interessante Verse. Und dann im Hebräer 10 habe ich noch 35 bis 37. Werft nun eure Zuversicht, eure Freimütigkeit, eure Unerschrockenheit nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und dann hat es vorher auch schon jemand vorgelesen, das mit den Vögeln, wie dass unsere Haare gezählt sind, die habe ich auch. Gott weiß sogar unsere Haare auf dem Haupt. Warum sollten wir ihm dann nicht vertrauen können? Gott weiß es. Und egal, ob es jetzt viel oder wenig Haare sind, da geht es darum, dass Gott wirklich weiß, wer wir, jeder Einzelne ist, wo unsere Nöte sind, wo unsere Sorgen sind, wo uns einen Zuspruch geben soll, wo uns ermuntert, wo uns ermahnt, wo uns zurechtweist, wo uns einfach auf dem richtigen Weg leitet. Jeder von uns hat einen ganz bestimmten Plan von Gott auferlegt bekommen, den er mit jedem Einzelnen gehen will. Ein paar Mal treffen wir uns unter der Woche, am Sonntag, aber jeder hat seinen Tagesablauf, seinen Tagesrhythmus, seinen Tagesplan, den er mit Jesus geht. Und die sind komplett unterschiedlich. Ihr arbeitet nicht alle in der gleichen Firma. Manche von euch sind rastlose Rentner. Manche von euch gehen zur Schule und ihr habt alles komplett unterschiedliche Lebensbahnen, die ihr geht. Aber wir gehen das Ganze mit Jesus. Wir gehen das für ein Ziel hin. Und da ist es gut, wir gehen das in der Kraft unseres Herrn, nicht in unserer eigenen Kraft. Und wir gehen das im Glauben. Der Glaube ist so immens wichtig. Und dann, ich lese jetzt nur den ersten Vers, im Johannes 14, Vers 15 bis 20. Da heißt es, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und dann geht es weiter. Vater, bitte, und er wird einen Helfer schicken, der Geist der Wahrheit. Er wird uns nicht verwaist zurücklassen. Er kommt wieder. Und das ist es, auf was es mir mit unter anderem drauf oder wichtig ist, worauf es ankommt. Jetzt gerade auch für dieses Jahr. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, dass wir da wirklich den Unglauben ablegen und am Jahresende dann sagen können, jawohl, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sind wir gegangen. Da hat Gott das und das und das und das gemacht. Wie gesagt, wir waren vorher schon sehr nahe dran, dass so viele Lobpreisbekundungen kamen, Bibelstellen und und jeder hat was. Also wenn das Prinzip, wenn es der Wolfgang mit euch durchmacht bis zum Jahresende, dass wenn jeder was hat, jeder ein Vers, dann habt ihr euren eigenen Gottesdienst gemacht. Dann, wenn jeder seinen Vers hat, sagen wir mal, ihr seid dann 150 Leute, jeder hat 2 Minuten Bibelvers, sind es 300 Minuten. So lange wollt ihr gar nicht da bleiben. Da ist ja in der Zwischenzeit schon der Braten verkohlt. Aber ihr versteht, was ich meine. Es ist ja wichtig, dass wir einfach die Beziehung mit Jesus haben. Und zwar persönlich. Und jetzt komme ich wieder zu den Vater, Elder, Enkel und so weiter. Gott kennt keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Also es muss jeder persönlich für sich selber. Gott kennt auch nicht Ehepartner, sondern jeder selber für sich sollte mit ihm Gemeinschaft haben. Die Hiob sagt selber, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Nicht vom Hörensagen, nicht weil es der Bruder so und so oder die Schwester so und so gesagt hat, sondern ich selber. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, in meiner Bibel steht geschrieben. Ich habe mit meinen eigenen Augen erlebt. Ich habe es gesehen, ich war dabei als. Das ist nicht der andere, sondern ich bin gefragt. Es ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und im Johannes 17, ich lese es auch nicht vor, wobei Zeit hätten wir ja wahrscheinlich nur 3 Stunden, aber okay. Also im Johannes 17, das ist hohe priesterliche Gebet, wo Jesus für uns mitbetet. Da betet er nicht nur für seine Jünger, sondern er bittet, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Wie gesagt, das Böse ist da, aber dass wir bewahrt werden. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Das waren jetzt die Jünger. Aber nicht für diese allein bitte ich, jetzt kommen wir ins Spiel, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Dann dürft ihr im Psalm 62 nur ein paar Sachen lesen und eine Zusage aus dem Matthäus 28 habe ich noch für euch. Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist mit uns. Lernen wir ihn gut kennen, lernen wir ihn persönlich kennen, lernen wir ihn mehr und mehr kennen. Lernen wir von ihm, das mehrt unseren Glauben und das macht uns lebensfähig in den Zeiten, die kommen. Und vor allen Dingen, wir sind ein Licht für andere. Wir können den Unterschied machen. Jesus möchte es, dass wir einen Unterschied machen. Aber es liegt an uns. Und hiermit schließe ich nun. Und mir ist noch ein Gedanke gekommen. Gestern Abend. Und zwar heißt es ja auch im Hebräer, dass wir uns zu guten Werken anreizen sollen. Also nicht reiz mich nicht, sondern zu guten Werken anreizen sollen. Und ich weiß jetzt nicht, ihr seid ja noch nicht die Mega-Gemeinde mit ein paar tausend Leuten. Ihr kennt euch ja wahrscheinlich noch relativ gut. Also als kleine Krücke unter Umständen, um zu guten Werken anzureizen, wäre zum Beispiel, dass ihr euch einen oder zwei raussucht, mit dem eine gute Gebets- oder einfach einen Austausch habt, Gemeinschaft habt und euch wirklich Dinge, die euch hindern, im Glauben zu wachsen, im Glauben zu wandeln, die euch da hindern, dass ihr euch da gegenseitig euch öffnet und es entsprechend mit jemandem auch durchsprecht oder auch um Gebet bittet und euch somit zu guten Werken dann anreizt. Zum Beispiel, ich möchte mehr Bibel lesen und ich gehe zu meinem Bruder hin und sage, du, könntest du nicht immer, wenn man uns sieht oder irgendwie mal immer nachfragen, ob ich dann auch wirklich in der Bibel Gläser habe. Das ist ja dann nicht was, wo ein großer Druck kommt, aber wo ich mich selber ein Stück weit überlisten kann und in Zugzwang bringen, dass ich ja auch wenigstens Bibel lese, dass ich ihm sagen kann, ja, ich habe eine Bibel gelesen. Und der Nebeneffekt ist, ich habe eine Bibel gelesen. Also irgendwie, und solche Dinge, wenn ihr euch da zu guten Werken anreizen könnt, das muss natürlich alles vertrauensvoll sein, aber wie gesagt, mit Best Friends kann man das ja gut machen. Oder was weiß ich, dass Ehepartner miteinander ausmachen, wenn der eine fährt und der andere flippt immer aus, weil irgendein Penner vor dem Fahren hat irgendwo, dass man sich dann zu gute Werke anreizt und sagt, okay, gut, ich passe auf, dass du nicht mehr ausflippst, wenn da irgendein Penner vor dir fährt, dass du geistlich genug bist, um einfach normal zu fahren und sich zu verhalten. Ihr versteht, was ich meine. Es sind so Kleinigkeiten, wo wir ein Stück weit uns vielleicht wirklich zu guten Werken anreizen und sei es durchs, mit Gebet, sei es, dass wir gemeinsam Bibel lesen. Also ich meine jetzt auch nicht nur im Hauskreis oder in der Kleingruppe, sondern einfach in unserem täglichen Leben. Oder dass ich meinen Handykonsum von 10 auf 8 Stunden reduziere und der Schlafkonsum von 5 auf 6 erhöhe oder wie auch immer, ich weiß ja nicht, wie ihr da getaktet seid irgendwo. Einfach, wo wir wissen, das ist jetzt nicht förderlich für den Glauben, das raubt mir Zeit, um Glauben aufzubauen und ich möchte aber eigentlich ein Glauben aufbauen. Das wisst ihr ja alles selber. Und wenn ihr euch da, wie gesagt, connecten könnt oder verbinden könnt oder miteinander einen Austausch habt, ohne jetzt dann gleich immer der Schulmeister zu sein, wie gesagt, bei Paaren funktioniert das wunderbar und junge Paare noch viel besser, weil da kann man dann verliebt dann anschauen und irgendwie mit den Augen rollen und ja, natürlich, ich bete jetzt mit dir und was weiß ich. Gibt es viele Möglichkeiten. Aber irgendwie sowas. Das ist ein weiterer netter Schritt, wo man ja, ein gemeinsames Ziel erreicht, nämlich näher zu Jesus zu kommen. Also es ist im Prinzip egoistisch. Jeder Einzelne soll näher zu Jesus kommen. Jeder Einzelne soll eine bessere und eine tiefere Gemeinschaft haben mit seinem Herrn und Erlöser. Amen.